Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst. Oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst. Aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey und herzlich willkommen zur dritten Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Und heute könnte es tatsächlich sein, dass ich ein ganz klein wenig überziehe. Denn ich hatte ja letzte Woche schon über zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen und heute möchte ich auch darüber sprechen. Da ich allerdings beschlossen habe, nicht noch eine dritte Episode über zwischenmenschliche Beziehungen zu machen, habe ich einfach mal alles heute hier reingepackt. Das heißt, es wird definitiv länger als eine halbe Stunde, aber ich versuche tatsächlich unter einer Stunde zu bleiben. Mal schauen, wie das so wird. Nicht, dass ich nachher noch ins Tratschen komme, ne? Okay, worum ging es denn letzte Woche? Also, letzte Woche hatte ich ja darüber gesprochen, dass es insgesamt drei verschiedene Ebenen der zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, nämlich die Arbeit, die Freundschaft und die Liebe. Und dass diese sich tatsächlich im Abstand und in der Tiefe zueinander unterscheiden. Es ging aber auch darum, dass wir es uns ganz schön schwer machen. Na, im Prinzip bescheißen wir uns mal so selbst und so hart sich das auch anhört, aber wir leben unsere eigene Lebenslüge. Und unser Ziel ist es, dass wir genau diese aufrechterhalten. Denn das ist das, was wir kennen. Das ist unser gewohntes Umfeld. Und das wollen wir einfach nicht loslassen. Darum leiden wir. Und darum kommen wir einfach nicht raus aus unserem Teufelskreis. Ich habe aber auch darüber gesprochen, dass die Sucht nach Anerkennung uns tatsächlich die meisten Probleme bereitet, aber dass eine Aufgabentrennung der Schlüssel zu einem entspannten, ruhigen und glücklichen Leben sein kann. Und heute möchte ich mich ja auch wieder mit den Beziehungen der Zwischenmenschlichkeit beschäftigen. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich doch jetzt einfach mal an. Am letzten Sonntag hatte ich ja auch nochmal darüber gesprochen in der Gruppe, über die Schuldfrage. Denn ich habe es jetzt mittlerweile schon so oft gehört, ne? Ja, Claudia, toll, ich habe ja verstanden, worum es geht, aber jetzt fühle ich mich erst richtig schlecht. Jetzt weiß ich ja ganz genau, dass ich schuld bin an meinem verkorksten Leben. Das fühlt sich wirklich mies an. Und ja, meine Antwort darauf wird immer und immer die gleiche sein, nämlich ja und nein. Ja, du trägst die Verantwortung für alle Entscheidungen, die du im Laufe deines Lebens getroffen hast. Und nein, du bist nicht schuld. Denn schauen wir es uns doch mal an. Habe ich jemals gesagt, du bist schuld? Nein. Habe ich jemals irgendwas in der Art gesagt? Auch nicht. Das Einzige, das ich gesagt habe, ist, du trägst die Verantwortung für all deine Entscheidungen. Und im Prinzip das, was du daraus gemacht hast, ist, du bewertest das schon wieder. Du bewertest dich, du bewertest dein Leben und das, was du daraus gemacht hast oder halt auch eben nicht. Und du hast bewertet, was ich gesagt habe. Da stellt sich mir allerdings die Frage, warum siehst du nur deine Mängel? Und warum hast du irgendwann dich einmal dafür entschieden, dass du dich nicht magst? Und zwar so extrem, dass du genau das heute immer weiter bestätigt haben möchtest. Und genau das ist es nämlich. Du bringst dich in Situationen, in denen du immer wieder bestätigt bekommst, wie schlecht du doch eigentlich bist, wie unfähig, wie krank. Tja, und genau so ist das auch mit der Schuldfrage. Du bist jetzt in dieser Situation und du nutzt es gut, um dich eben selbst schlecht zu machen. Anstatt aber das Positive daran zu sehen, nämlich, wenn du bis jetzt dafür verantwortlich warst, deine Entscheidungen zu treffen, Na, dann bist du es ja jetzt immer noch. Und du kannst jederzeit, kannst du dich dafür entscheiden, dein Leben zu verändern, deine Einstellung zu verändern. Du hast die Macht über dein Leben, niemand sonst. Du könntest dich zum Beispiel dafür entscheiden, dich nicht mehr in den Wettbewerb zu stürzen, deine Hände aus den Keksdosen der anderen zu lassen und verdammt nochmal wirklich jedem auf die Finger zu hauen, der sich in deine Angelegenheiten mischt. Du könntest dich dafür entscheiden, mutiger zu werden, neue Dinge auszuprobieren, aus deinem alten Trott auszusteigen und du könntest dich dafür entscheiden, dir endlich eine Chance zu geben, nämlich die Chance, dir selbst zu beweisen, welchen Wert du wirklich hast, dass du ein wertvoller und toller Mensch bist. Das ist eine Möglichkeit, die ist genauso gegeben wie ich bin schuld. Aber es ist die positive Aussage von du bist für deine Entscheidungen selbst verantwortlich. Aber auch hier gilt wieder, du entscheidest. Du entscheidest, welches dein Weg ist. Nicht ich, nicht das, was ich sage, nicht all die anderen. Nein, ganz allein nur du. Aber schauen wir uns doch noch einmal an, warum du dich nicht magst. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du beschlossen hast, dich nicht mehr zu mögen? Und kann man sich wirklich dazu entschließen, sich nicht mehr zu mögen? Wie sowas entstehen kann, möchte ich dir einmal an meinem Beispiel von mir erzählen. Irgendwann in meinem Leben hatte ich eine mega Angst davor, von anderen Menschen nicht gemocht zu werden. Ich hatte es satt, ständig verletzt zu werden. Ich wollte einfach nicht mehr schlecht behandelt oder zurückgewiesen werden. Und ich wollte nicht mehr feststellen müssen, dass man andere mehr mag als mich. Ich wollte diese tiefen Wunden, diesen miesen Schmerz einfach nicht mehr spüren. Und dann habe ich nicht mit meinem bewussten Verstand, aber doch irgendwie beschlossen, wenn ich niemanden mehr an mich heranlasse, dann kann mich auch keiner mehr verletzen. Und so habe ich nach und nach alle Beziehungen um mich herum einschlafen lassen. Und ich bin einfach keine neuen mehr eingegangen. So konnte ich super alles vermeiden, was mir wehtun könnte und konnte mich so selbst beschützen. Die Gefahr abwenden und vor meiner Angst davonlaufen. Denn mein Ziel war ja, nicht mehr verletzt zu werden. Und wie habe ich das erreicht? Na ganz einfach. Ich finde meine Mängel und beginne damit, mich selbst schlecht zu machen. Denn damit fällt es mir leichter, anderen Menschen aus dem Weg zu gehen. Wer mag denn schon so jemand wie mich? Ich bin doch nicht gut genug, ich bin doch zu anstrengend, zu nervig. Ich bin doch einfach nur eine Last. Und wer mag schon mit jemandem wie mir Zeit verbringen? Tja, so konnte ich mich in meine kleine Welt zurückziehen, die tatsächlich immer kleiner wurde. Und ich habe mich, sehr vermeidlich, sicher gefühlt. Denn solange ich mich in dieser Welt befand, solange musste ich mich mit niemandem sonst abgeben. Und falls doch einmal passiert ist, dass ja, ich mich mit anderen abgeben musste und dass ich mich dann dadurch irgendwie verletzt oder zurückgewiesen fühlte, naja, dann hatte ich ja immerhin sofort eine Antwort parat, ne? Logisch, so jemand wie mich, den kann man ja nur so behandeln. Denn hier funktioniert nämlich wieder der Minderwertigkeitskomplex. Wäre ich nicht so schlecht, hätte ich meine Mängel nicht, dann würde ich auch von anderen geliebt, geachtet und gemocht werden. Und jetzt kommt das absolut Hirnrissige an der ganzen Sache. Unterbewusst sorge ich nämlich immer wieder dafür, dass ich mich genau in diese Situationen bringe, die mir ganz genau das bestätigen. Hier noch ein Beispiel, mit dem du das vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst. Sagen wir mal, ich fühle mich in der Umgebung anderer Menschen unwohl. Und ich fühle mich einsam und ich möchte auch einfach nicht mehr verletzt werden. Aus diesem Grund ziehe ich mich von meinen Freunden zurück. Ich sage mir, dass ich es einfach nicht wert bin, gemocht zu werden. Ich bin viel zu anstrengend, zu unfähig, zu schlecht und so weiter. Auf jeden Fall so, dass andere mich nicht mögen können. Dann bleibe ich lieber für mich, denn dann kann mir ja nichts passieren. Also melde ich mich nicht mehr bei meinen Freunden und ziehe mich immer weiter zurück. Erinnerst du dich noch daran, dass ich gedacht habe, erst entsteht ein Gedanke, daraus entsteht ein Gefühl und daraus wiederum die Handlung? Und genau das passiert auch hier. Ich fühle mich gemäß meiner Gedanken ziemlich mies. Und genauso verhalte ich mich dann auch, nämlich mies. Treffe ich mal auf einen anderen Menschen, dann erwarte ich schon direkt, dass der oder diejenige sofort sieht, wie schlecht es mir doch geht. Und wenn er oder sie das dann nicht wahrnimmt, dann bin ich erstmal beleidigt. Man muss doch sehen, wie schlecht es mir geht. Aber nein, warum denn auch? Ich bin ja so schlecht. Werde ich gefragt, wie es mir geht, dann wiegle ich das Ganze entweder ab und sage, ach, ist nicht so schlimm, ärgere mich dann aber, dass nicht weiter danach gefragt wird. Oder aber, wenn man gefragt wird oder wenn ich gefragt werde, dann erzähle ich, wie schlecht es mir geht, aber immer und immer und immer wieder. Na, ich gehe dann damit hausieren. Sollte man mich einmal fragen, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu unternehmen oder irgendwo hinzukommen, ne, oder irgendwas mitzumachen, nee, dann sage ich lieber direkt ab, heute kann ich nicht, weil ich fühle mich nicht so gut, oder nee, du weißt doch, ne, ich kann das nicht, la la la. Das Ende vom Lied, ich werde einfach nicht mehr gefragt. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das auch logisch. Denn würdest du eine Freundin immer und immer wieder fragen, wie es ihr geht, wenn du dir nur anhören könntest, wie schlecht es ihr doch geht? Oder wenn du sie einlädst und sie sagt immer wieder ab, aus immer den gleichen Gründen, würdest du sie weiter einladen? Naja, wohl eher nicht. Aber jetzt kommt's, denn genau da habe ich meine Bestätigung. Alle Menschen finden mich so anstrengend und wollen nicht mehr mit mir zusammen sein. Nee, wollen sie auch nicht. Jedenfalls nicht, solange ich mich so verhalte, dass jeder denkt, was ich denke. Nämlich, ich bin so schlecht, ich bin nicht gut genug, ich bin zu anstrengend und so weiter. Dass ich mich nicht mag, das ist für mich dann, naja, in dem Moment sowas wirklich Wertvolles. Denn es hat ja auch einen wirklichen Nutzen für mich. Ich kann mich nämlich dahinter verstecken. Ich habe jederzeit eine Ausrede für meinen Minderwertigkeitskomplex. Denn wäre ich anders, dann könnte ich auch geliebt und geachtet werden. Aber ich sage dir jetzt mal eins. In zwischenmenschlichen Beziehungen ist es schier unmöglich, nicht von anderen verletzt zu werden. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ich ganz allein in diesem Universum mich aufhalten würde. Aber das gibt's nicht. Es ist also definitiv nicht zu vermeiden, dass ich irgendwann einmal in einem gewissen Maße verletzt werde, aber auch, dass ich andere mal verletzen werde. Das ist einfach so. Es ist aber auch so, ja, dass ich anderen Menschen so viel Gutes geben könnte oder dass mir die anderen auch so viel Gutes geben könnten. Freundschaft ist so wertvoll, jemanden zu lieben ist so wertvoll. Ich kann etwas für andere tun, einfach nur, weil ich es tun möchte und ich fühle mich gut damit. Aber jetzt sagen wir mal, diese 80-prozentige Möglichkeit, ne, dass alles gut geht, gebe ich lieber komplett auf für die 20-prozentige Chance, verletzt zu werden. Und damit schaffe ich mir zu 100% Probleme. Im Volksmund nennt man dieses Verhalten übrigens selbsterfüllende Prophezeiung, self-fulfilling prophecies. Was dann am Ende bedeutet? Meine Angst, nicht gemocht zu werden, ist so groß, dass ich mich lieber selbst so sehr ablehne, um die Schmerzen nicht mehr spüren zu müssen. Doch leider füge ich mir selbst noch viel mehr Schmerzen zu, als irgendjemand anders das könnte. Und genau das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Die Opferrolle. Denn mit einem solchen Verhalten bringen wir uns direkt dort hinein. Und hier kommt noch ein Aspekt hinzu, nämlich unsere Vergangenheit. Du kennst doch bestimmt meine Geschichte schon, ne? Als kleines Mädchen wurde ich ständig von A nach B geschoben, meine Eltern waren rund um die Uhr mit Arbeit beschäftigt. Mal war ich bei der Oma, mal war ich bei der Tante, dann bei der Nachbarin, der Cousine, der Freundin meiner Oma, bis ich im Alter von 4 Jahren zum Schlüsselkind wurde. Ich ging allein in den Kindergarten und wieder nach Hause, ich war allein zu Hause und genoss erstmal so überhaupt keine Erziehung. Und um das wettzumachen, war mein Vater, wenn er denn mal da war, ne, war er schon eher streng. Die Beziehung meiner Eltern, naja, sagen wir es mal so, sie war schon immer recht klar definiert. Ne? Er dominant, sie devot. Und irgendwann hat meine Mutter das dann nicht mehr ausgehalten und fing an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Sobald ich in der Schule war, wurde mein Vater dann schon recht leistungsorientiert. Nie war ich gut genug. Ich musste immer besser sein. Gelobt wurde ich nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mich mal gelobt hat. Und im Gegensatz dazu, meine Mutter, ihr war alles egal. Naja, später habe ich erfahren, dass sie eifersüchtig auf mich war, denn obwohl mein Vater so streng war, habe ich den ja absolut vergöttert und ihn geliebt, ne? Ich habe ihn so auf den Podest gehoben. Und das Problem war im Prinzip, dass mein Vater sich mehr um mich und meine Leistungen gekümmert hat und um mein Verhalten, als er sich je um meine Mutter gekümmert hat, wenn er denn mal zu Hause war. Tja, also hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich war nicht gut genug oder meine Taten wurden einfach komplett ignoriert. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte und das tat ich dann auch. Ich mutierte zu einem, sagen wir es mal, Horror-Teenager. Ich war ständig unterwegs, ich bin mit 14 schon feiern gegangen, kam nächtelang nicht nach Hause. Logisch wurde ich dafür bestraft. Aber das war ja gut, denn immerhin habe ich die Aufmerksamkeit bekommen, die ich durch mein Verhalten erreichen wollte. Durch diese Situation erschuf ich sozusagen die Rolle der bösen Tochter. Eine, die es nicht wert war, geliebt zu werden. Eine, die immer nur bestraft wurde. So konnte man doch niemanden lieb haben, auf die konnte man doch nicht stolz sein. Jahrelang war ich Opfer dieser Rolle, dieser Vergangenheit. Ich habe mich so sehr in meiner Rolle gefunden, die böse Tochter zu sein. Ich war einfach zu viel, aber gleichzeitig nie genug. Und so verbrachte ich Jahre in einer psychiatrischen Klinik, denn naja, so eine Tochter, die muss man doch reparieren können. Borderline, Sucht, Essstörung, Angststörung, Zwangsstörung, das volle Programm. Und bei allem hatte ich eine Ausrede, meine Vergangenheit. Wäre mein Vater nicht so streng gewesen, wäre meine Mutter eine liebevolle Frau gewesen, hätte ich eine Erziehung genossen, na dann hätte ich ein viel besseres Leben gehabt und wäre natürlich auch ein viel besserer Mensch geworden. Aber so? Na ist doch logisch. Ich bin halt einfach kaputt, ne? So, dass mich keiner mag. Ich bin über Jahrzehnte davon ausgegangen, dass ich mich von meiner Vergangenheit nicht befreien kann. Tja, dass sie sogar meine Gegenwart und vor allem auch meine Zukunft bestimmt. Niemals würde ich gut genug sein. Ich müsste immer Perfektionist bleiben, immer besser sein als die anderen, denn immerhin hatte ich das ja so gelernt. Man hat mich dazu gemacht. Bis zu dem Punkt, an dem ich verstand, es kommt nicht darauf an, was meine Vergangenheit ist oder in welche Situation ich hineingeboren werde, sondern welchen Wert ich diesem Leben beimesse. Was mache ich aus diesem Leben? Darauf kommt es an. Denn ich habe jederzeit die Möglichkeit, mein Leben zu verändern. Im Kleinen, aber auch im Großen. Zu jeder Zeit in meinem Leben kann ich mich verändern. Und wenn ich mich an meine Vergangenheit klammere und sie als Ausrede nutze, um weiter leiden zu können, werde ich so noch wahnsinnig viele Coachings und Therapien und Workshops und Seminare besuchen können und noch Millionen Bücher lesen. Und es wird alles ganz genau so bleiben, wie es ist. Naja, Ansätze von diesem ganzen Kram, ne, bekommt man ja auch wirklich in jeder Therapieform. Zum Beispiel erzählt dir jeder, Glaubenssätze auflösen würde voll und ganz ausreichen, um mein Leben positiv zu gestalten. Aber es hilft mir nicht weiter, denn es ist nur ein kleiner Teil des Weges. Diese anderen Therapien, naja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich habe das Gefühl, die sehen dieses große Ganze nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum du bis jetzt auch nicht weitergekommen bist. Was mich zu meinem nächsten Thema bringt, nämlich Wut und Macht. Wie ist es, wenn dich jemand beleidigt? Wenn dir jemand irgendwas an den Kopf schmeißt, das definitiv nicht stimmt. Wie reagierst du da? Sehr wahrscheinlich wirst du wütend. Entweder du lässt es klar raus, schreist dein Gegenüber an und hauchst ihm bildlich gesehen den Baseballschläger auf den Kopf. Oder du wirst zwar wütend und bist aufgebracht, du schluckst es aber runter und machst gar nichts. Die Wut wird im Anschluss dann wie selbstverständlich gegen dich selbst gewendet. Warum habe ich denn schon wieder nichts gesagt? Ich bin einfach zu feige. Oder aber auch, ja, ist ja logisch, dass der die so denkt. Ich bin ja einfach schlecht. Ergo ballerst du dir diesen dämlichen Schläger selber über den Schädel. Beide Situationen bringen dich aber in eine Wut, die sehr ungesund ist. Denn weder sie an anderen auszulassen, noch sich selbst zu kasteien, wird dir hier weiterhelfen. Also wie kannst du, ich nenne das jetzt mal gesund, damit umgehen? Immer freundlich bleiben und das Gegenüber entspannt und reflektiert auf seine falsche Interpretation ansprechen? Immer schön im Ich-Modus sprechen? Ne, das wird dir nichts bringen. Wenn dich jemand beschimpft, dann verfolgt er damit ein Ziel. Du könntest jetzt darüber nachdenken, was dieses Ziel ist. Fakt ist aber, auch das wird dich nicht weiterbringen. Was hier nämlich wirklich passiert gerade ist, dein Gegenüber möchte dich bewusst zu einem Machtkampf herausfordern, zu einem Wettstreit. So, als Kind war ich echt so ein Pain in the Ass, ja, wie man so schön sagt. Ich habe Erwachsene so lange mit meinem Frechsein provoziert, bis die fast durchgedreht sind. Ich fand das lustig. Mein Ziel dahinter war, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und ich habe erst aufgehört, wenn sich die Erwachsenen so richtig schön aufgeregt haben, wenn ich eine mega Klatsche bekam. Warum habe ich es immer so weit getrieben? Ich wollte diesen Kampf gewinnen. Ich wollte meine Macht beweisen, nämlich die Macht, dass ich das Gegenüber dazu bringen kann, richtig böse zu werden und das einzig nur mit meinem Verhalten. Oder vielleicht an einem anderen Beispiel, das du bestimmt auch kennst. Zwei Freunde diskutieren über ein Thema. Schnell entwickelt sich die Diskussion zu einem heftigen Streit. Beide wollen die Meinung des anderen nicht mehr akzeptieren. Beide wollen nur eins: Recht haben. Und dann kommt es immer zu diesem einen Punkt. Einem gehen die Argumente aus und er beginnt, den anderen persönlich anzugreifen. Du hast ja keine Ahnung, jetzt stell dich nicht so an, sei doch nicht so dumm, warum bist du nur so stur? Was passiert hier? Will der sein Thema weiter ausdiskutieren? Nee, der ist wütend und er findet sein Gegenüber so unerträglich, dass er ihn einfach nur noch im persönlichen Machtkampf besiegen möchte. Das Thema ist mittlerweile total egal. Hier geht es nur noch um eins, ums Gewinnen und um die Macht. Also bedeutet das, egal wie stark wir provoziert werden, wir sollten uns nicht darauf einlassen. Es geht hier ganz klar um einen Machtkampf, hinter dem ein spezielles Ziel steckt. Und dieses Ziel heißt ganz klar gewinnen. Und aus diesem Grund können wir nur verlieren, wenn wir uns darauf einlassen. Denn auch wenn wir gewinnen sollten, wird es hier gefährlich. Nämlich der Verlierer wird sich auf die nächste Phase vorbereiten, seine Rache. Diese Rache wird ganz klar an einem anderen Ort mit einem anderen Thema stattfinden. Doch sie kommt, ganz sicher. Der Verlierer wird Vergeltung üben wollen. Und nochmal ein Beispiel aus meinem Leben zum Thema Rache üben. Ich wurde als Kind ignoriert, war allein, Schlüsselkind. Ich habe versucht, mit Streichen und blöden Ideen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wirkliche Aufmerksamkeit, so wie ich sie mir gewünscht habe, die habe ich nicht bekommen. Also stellte ich fest, harmlose Streiche und Frechsein helfen mir nicht weiter. Jetzt müssen härtere Geschütze her. Also was habe ich getan? Erst habe ich die Schule geschwänzt. Hat nicht gereicht. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu verletzen. Ritzen, Alkohol, Drogen und so weiter und so weiter. Dann kam ich in Therapie und mir wurde gesagt, naja, ist ja logisch, dass du so eine Sucht entwickelt hast. Bei deiner Vergangenheit, die hat dich dazu gemacht, wer du heute bist. Tja, ich habe einfach diese Verhaltensweisen entwickelt, weil meine Eltern nicht für mich da waren, weil sie unfähig waren, la la la. Jetzt denkst du bestimmt, ja, es war doch auch so. Naja, nicht ganz. Denn ich habe mich selbst dazu entschieden, mich zu verletzen. Niemand hat mir gesagt, wie ich mich selbst verletzen kann. Niemand hatte mir gezeigt, wie es geht. Ich hatte ein Ziel hinter meinem Verhalten. Ich nenne es jetzt mal normalen Therapie, würde man jetzt folgendermaßen vorgehen. Meine Vergangenheit war sehr schlecht, woraufhin ich eine Borderline-Störung und eine Sucht entwickelt habe. Jetzt muss ich mein inneres Kind heilen und dann wird alles wieder gut. Meine Eltern sind schuld, ich bin nicht schuld, Ende. Und genau das hat mich nirgendwo hingebracht. Mein Verhalten hatte nur ein Ziel: Rache. Rache an meinen Eltern. Rache, weil sie nie für mich da waren, weil sie mich allein gelassen hatten? Das war ganz klar. Einfache Streiche, Ärger, das hat alles nicht mehr funktioniert. Also ging es weiter mit Alkohol, Ritzen, straffällig werden. Wie fühlen sich denn Menschen im Umfeld von Kindern, die sich selbst verletzen, die krank sind oder straffällig werden? Na logisch, sie fühlen sich schuldig. Meine Eltern sollten sich schuldig und schlecht fühlen. Das war mein Ziel, meine Rache. Und sind zwischenmenschliche Beziehungen erst einmal in diesem Rachestadium, ist es für beide Seiten wirklich absolut unmöglich, eine Lösung zu finden. Und um das zu verhindern, dürfen wir uns gar nicht erst darauf einlassen, in einen Machtkampf einzusteigen, egal wie stark wir dazu herausgefordert wurden. Aber was mache ich denn dann? Klein beigeben, nachgeben, still ertragen? Nein, denn genau das bedeutet, du bist schon mittendrin im Machtkampfmodus. Der einfachste Weg ist, sich so schnell wie möglich aus diesem Konflikt herauszuziehen. Nicht auf die Handlungen, Vorwürfe und so weiter antworten oder reagieren. Keine Gegenreaktion. In dem Moment, in dem man überzeugt ist, im Recht zu sein, steckt man bereits mittendrin im Machtkampf. Ich habe Recht, die andere Seite hat Unrecht. Das wiederum führt zu dem Gedanken, ich muss gewinnen. Und egal wie sehr wir glauben, im Recht zu sein, auf keinen Fall dürfen wir die andere Seite kritisieren, denn das ist eine Falle. Eine Falle, die uns die Gegenseite stellt, damit wir auf ihren Machtkampf eingehen. Und wir tappen immer wieder schön hinein. Die Richtigkeit der eigenen Behauptung ist immer eine Ansichtssache. Und das hat nichts mit Gewinnen oder Verlieren zu tun. Wenn ich glaube, Recht zu haben, ganz unabhängig davon, was die andere Seite sagt oder denkt, dann sollte der Fall für mich hier abgeschlossen sein. Ich weiß, ich habe Recht. Punkt. In dem Moment, in dem wir versuchen, den anderen davon zu überzeugen, dass er im Unrecht ist oder dass er uns Unrecht tut mit seiner Behauptung, werden wir nichts gewinnen. Denn, wie ich es ja auch sonst immer sage, Menschen denken, sagen, tun, was sie wollen. Wir haben keinerlei Möglichkeit, sie zu beeinflussen. Und je mehr wir versuchen, die andere Seite von unserer Unschuld zu überzeugen, umso mehr kommt dort der Wunsch auf, zu gewinnen. Somit haben wir also schon lange verloren. Aber trotz alledem geraten wir alle immer wieder gern in einen Machtkampf und versuchen unser Gegenüber davon zu überzeugen, dass es sich irrt. Und bevor wir mal einen Fehler zugeben oder uns zugestehen, dass wir uns geirrt haben, gehen wir lieber mitten rein in den Kampf. Denn einen Fehler eingestehen bedeutet ja so viel wie eine Niederlage eingestehen. Und dies führt dann unweigerlich, ja, zu einem Sieger und einem Verlierer. Und das führt uns wiederum genau zu Rache. Wir verlieren die Fähigkeit, richtige und klare Entscheidungen zu treffen, weil wir davon besessen sind, zu gewinnen. Das trübt unsere Urteilsfähigkeit. Sieht man den bevorstehenden Sieg oder die drohende Niederlage, dann kommst du automatisch auf den falschen Weg. Erst wenn wir das Konkurrenzdenken abstellen können und nicht mehr auf Gewinnen und Verlieren fixiert sind, dann erst beginnen wir uns zu verändern und tatsächlich zu besseren Menschen zu werden. Wenn ich mich geirrt habe, dann ist das ja überhaupt kein Drama, das einzugestehen. Fehler sind menschlich. Und auch ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Das heißt, auch wir dürfen Fehler machen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch mal kurz was zum Konkurrenzdenken sagen. Wenn im Kern einer zwischenmenschlichen Beziehung eine Konkurrenz besteht, wird es nicht möglich sein, unglücklichen Situationen oder aber Problemen aus dem Weg zu gehen. Denn am Ende eines jeden Wettbewerbs gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Beim Konkurrenzdenken, also Gewinnen oder Verlieren, treten unvermeidlich Minderwertigkeitsgefühle auf. Denn wir vergleichen uns ständig mit dem anderen. Und im fortgeschrittenen Stadium des Konkurrenzdenkens beginnen wir jetzt, jeden einzelnen Menschen auf dieser ganzen Welt als Feind zu betrachten. Wir fangen an zu glauben, dass alle Menschen auf uns herabsehen, dass alle Menschen uns verächtlich behandeln. Denn natürlich sehen sie das, was wir in uns selber sehen. Und deshalb müssen wir ja auf der Hut sein, bloß niemandem vertrauen. Alle lauern nur auf einen schwachen Moment von uns, um uns angreifen zu können, um uns verletzen zu können. Tja, und so machen wir uns einfach die gesamte Welt zum Feind. Die Welt ist böse. Aber diese Welt ist nicht böse und die anderen Menschen sind es auch nicht. Sondern meine Angst ist so groß, dass ich genau das denken will, um mich zu beschützen. um dann jedes Mal, wenn das Unvermeidliche eintritt und ich verletzt werde, dann kann ich ja sagen, ach, siehst du, habe ich ja schon vorher gewusst, dass das so ist. Alle sind böse. Allerdings kann es auch ziemlich bescheiden sein, wenn man immer nur gewinnt. Wenn man immer oben auf dem Treppchen steht, dann geht es einem auch nicht besser. Denn hier kommt man jetzt in eine Situation, in der man auch keinerlei Entspannung oder Ruhe bekommt in seinem Leben. Jederzeit könnte ein Feind um die Ecke kommen und mich herausfordern. Jederzeit könnte jemand kommen, um mir den Platz ganz oben als Gewinner streitig zu machen. Und weil ich natürlich nicht der Verlierer sein möchte, muss ich immer weiter gewinnen. Ich habe einfach keine andere Chance. Ich kann niemandem mehr vertrauen. Und das ist auch der Grund, warum sehr viele Menschen, die offensichtlich wirklich mega erfolgreich sind, die sind nicht glücklich in ihrem Leben. Die sind im ständigen Wettbewerb, im ständigen Kampf. Überall lauern Gefahr und überall lauern Feinde. Die Gedanken, ständig von anderen beobachtet zu werden, verurteilt oder attackiert, die entstehen aus meiner Unsicherheit. Denn, sind wir mal ehrlich, diese Welt da draußen achtet nicht auf mich. Die meisten Menschen sind mir rundweg, also dem bin ich egal. Ja? Auch wenn sich das jetzt echt hart anhört, aber das ist es, ganz genau so. Und ich meine, das hat ja auch ein Gutes. Wenn ich den meisten Menschen da draußen egal bin, dann kann ich doch endlich damit aufhören, immer jedem gefallen zu wollen. Und endlich damit anfangen, das zu tun, was ich wirklich tun möchte. Meine Entscheidung selbst zu treffen, mich endlich frei zu fühlen. Unser Wettbewerbsdenken haben wir uns selbst ausgesucht. Wir haben es selbst gewählt. Und es verfolgt ein Ziel. Dieses Ziel ist aufgrund von Angst entstanden. Und alles, was aus Angst entsteht, wird ja im Schluss nur noch mehr Angst, Schmerz und Leid hervorrufen. Das bedeutet also, wenn wir uns von unserem Wettbewerbsdenken, dem Konkurrenzdenken befreien könnten, würden wir nicht nur die Angst verlieren, sondern wir könnten auch das Bedürfnis abstellen, über andere triumphieren zu wollen. Warum können wir uns nicht einfach mal für jemand anderem aus ganzem Herzen freuen? Dem anderen das Glück wirklich gönnen? Naja, weil es für uns eine private Niederlage ist. Und der andere ist der Gewinner. Wenn wir es dann aber geschafft haben, uns für Menschen aus tiefstem Herzen zu freuen, ihnen das Glück wirklich zu gönnen oder vielleicht sogar an ihrem Glück teilhaben zu können, dann erst haben wir wahre Freiheit erlangt. Und es ist kein selbstloses Ding, denn sobald ich mich wirklich aufrichtig für andere freuen kann und vielleicht ihnen dabei helfen kann, glücklich zu werden, verändere ich mich ja auch selbst. Mein Umgang mit anderen ist offener und liebevoller. Und was noch wichtiger ist, mein Umgang mit mir selbst ist es auch. Ich werde mit einer ganz anderen Ausstrahlung in die Welt hinausgehen, als ich es bisher getan habe. Und das wiederum wird andere auf mich aufmerksam machen. Wenn wir in der Lage sind, wirklich so zu empfinden, dass alle Menschen nur noch Mitmenschen sind und keine Feinde mehr, dann wird sich unser Blick auf die Welt entscheidend verändern. Die Welt ist dann kein gefährlicher Ort mehr. Und wir werden auch nicht mehr ständig von irgendwelchen Zweifeln und Ängsten geplagt. Denn dann ist unsere Welt ein sicherer und angenehmer Ort. Wir fühlen uns wohl und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen werden sich erheblich verbessern. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest wieder einiges mitnehmen. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Kannst du nachvollziehen, was ich damit meine, wenn ich sage, alle Probleme, die wir haben, beruhen auf zwischenmenschlichen Beziehungen? Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir darüber noch weiter sprechen könnten. Und wenn du magst, kannst du das gerne in unserer Gruppe tun und einmal über deine Erfahrungen berichten. Lass uns doch darüber sprechen, wie du das so siehst. Und bist du noch nicht Teil der Gruppe ausgemustert? Na dann, nichts wie los. Auf zu Facebook. Ich freue mich auf dich. Nächste Woche wird es um das Thema gehen Ängste und Kontrolle. Ich werde darüber sprechen, warum wir Ängste entwickeln, was sie mit uns machen und wieso wir denken, dass wir aus unserem Kontrollstreben nie wieder rausfinden. Ich werde dir davon erzählen, wie ich meinen Weg gefunden habe, raus aus den Ängsten und vor allem, wie auch du das schaffen kannst. Bis dahin, habt eine schöne Zeit Bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin. Like we do it.